Kapitel 10. Worte, die wir verschweigen. 5.29 Uhr. Unterwegs im Streifenwagen Richtung Hermann-Grosch-Weg. Die Scheibenwischer schlugen stoisch gegen den immer stärker werdenden Regen. Der Motor brummte leise. Das Blaulicht war aus, die Straße leer. Die Stadt dämmerte langsam in ein graues, kaltes Morgengrauen hinein. Brian Steele saß hinter dem Steuer, die Hände fest am Lenkrad, der Blick auf den nassen Asphalt gerichtet. Neben ihm starrte Jeremy Richter schweigend aus dem Fenster. Beide waren angespannt, nicht nur wegen des Einsatzes. Ein paar Minuten lang sagte keiner etwas. Dann bremste Brian plötzlich scharf ab. Der Wagen kam knirschend am Straßenrand zum Stehen. Jeremy fuhr herum.
Was zur Hölle?
Brian drehte sich zu ihm. Sein Blick war ernst. Nicht wütend, nicht verwirrt, sondern klar.
Ich habe lange genug geschwiegen,
sagte er ruhig.
Über mich, über das, was ich fühle, was ich verdrängt habe. Aber jetzt will ich nicht mehr lügen.
Jeremy sagte nichts. Sein Gesicht war plötzlich wie eingefroren. Brian atmete tief ein.
Wir sind mitten in einem Albtraum. Menschen sterben. Und wir beide, wir hängen irgendwie drin, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht will uns dieser Typ brechen. Aber wenn das hier irgendeine Chance auf Klarheit hat, dann müssen wir ehrlich sein.
Er sah ihn an. Direkt. Keine Uniform. Kein Dienstgrad. Kein Schutzschild.
Jeremy.
Ein kurzer Atemzug.
Was musst du beichten?
Jeremy blinzelte. Sein Mund öffnete sich leicht. Dann schloss er ihn wieder. Er wandte den Blick ab, starrte auf das beschlagene Fenster.
Nicht jetzt,
flüsterte er.
Ich kann nicht, noch nicht.
Brian wollte etwas sagen, doch hielt inne. Er nickte langsam, nicht enttäuscht, nicht wütend, nur verständnisvoll.
Aber du wirst müssen,
sagte er leise.
Wir beide. Sonst gibt es bald noch mehr Tote.
Er legte den Gang wieder ein, fuhr an, langsam, ohne Blaulicht. Die Straße lag vor ihnen. Und irgendwo dahinter die nächste Leiche. 5.36 Uhr, Hermann-Grosch-Weg 4, vor dem Gebäude. Der Streifenwagen rollte langsam an den Bordstein, das Blaulicht blieb aus. In der Straße standen bereits zwei weitere Einsatzfahrzeuge, grellweiß in der frühen Morgendämmerung. Absperrband flatterte leicht im Wind. Ein paar Nachbarn lugten neugierig hinter Vorhängen hervor. Brian legte den Wagen in den Leerlauf, wollte gerade die Tür öffnen. Doch Jeremy griff nach seiner Hand. Eine Bewegung, fest, aber nicht hart. Brian hielt inne, drehte sich zu ihm um. Augenkontakt. Für einen Moment war wieder alles ausgeblendet. Der Tatort, der Tod, die Ermittlungen. Nur sie. Zwei Männer, zwei Herzen, die zu lange geschwiegen hatten. Jeremy schluckte. Dann flüsterte er,
»Ich liebe dich.«
Brians Gesicht erstarrte für einen kurzen Moment, dann wich die Überraschung einer ungeheuren Wärme. Er lächelte nicht. Er sagte kein Wort. Er zog Jeremy zu sich heran und küsste ihn. Zärtlich. Fest. Ein Kuss, der all die Angst, das Schweigen, das Nichtdürfen wegnahm, wenigstens für diesen Moment. Als sie sich voneinander lösten, sah Jeremy ihn ruhig an.
Du hattest recht. Wir müssen reden über alles. Und zwar nicht irgendwann. Nicht später. Jetzt?
Brian nickte. Einverstanden. Bereit. Doch bevor einer von ihnen den Mund öffnen konnte, klopfte es an die Fensterscheibe. Ein Polizist, jung, nervös, ernst.
Herr Steele, Herr Richter, die Zeugin wartet. Und das Mädchen. Es ist. Sie sollten es selbst sehen.
Die beiden zuckten leicht zusammen, nicht vor Schreck, sondern weil sie wussten, der Moment war vorbei. Für jetzt. Brian sah Jeremy noch ein letztes Mal an. Dann stiegen sie beide aus. Zurück in die Kälte. Zurück zur Wahrheit. Und zu dem nächsten Puzzlestück eines Albtraums, der gerade erst begonnen hatte. 5.42 Uhr, vor dem Haus, Hermann-Grosch-Weg, 4. Der Morgen begann, sich grau über die Dächer zu legen, doch die Straße blieb kalt und still. Die wenigen Nachbarn, die aus Fenstern lugten, hielten Abstand, als Brian Steele und Jeremy Richter gemeinsam auf den Tatort zugingen. Der junge Streifenpolizist, der ans Auto geklopft hatte, wartete bereits auf sie.
Sie sitzt da vorn auf der Treppe, war die erste am Tatort. Eine gewisse Gabi Heinrichs hat angerufen. Und? Sie hat zwei Dackel.
Jeremy hob leicht eine Augenbraue, doch Brian nickte nur knapp. Wenige Meter weiter. Gabi Heinrichs saß auf den untersten Stufen. Eine Decke war ihr über die Schultern gelegt worden. Fifi lag zusammengerollt auf ihrem Schoß. Kulli saß brav zu ihren Füßen. Ihr Gesicht war blass, aber gefasst. Sie wirkte nicht hysterisch, nur erschöpft.
»Frau Heinrichs?«
begann Brian ruhig. Sie sah auf.
»Sind Sie die richtigen Ermittler, die Hauptamtlichen?«
»Ja«,
antwortete Jeremy.
»Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.«
Sie nickte langsam, streichelte Pfiffis Rücken.
»Ich bin mit den Hunden runter, wie jeden Morgen. Und da lag sie, die Kleine, so verdreht, so still. Ich wusste sofort, dass das kein Unfall war.«
Brian notierte ruhig, nickte verständnisvoll. Dann kam es fast beiläufig.
»Und wissen Sie, was mir am meisten Angst gemacht hat? Die offene Wohnung. Im vierten Stock. Die Tür stand offen. Das Licht war aus. Keine Geräusche.«
Brian sah auf.
»Welche Wohnung genau?«
»Die über mir. Ich wohne I am dritten. Bauer steht auf dem Klingelschild.«
Jeremy notierte den Namen.
»Kennen Sie die Familie?«
»Nur flüchtig. Eine Frau, Anfang 40, freundlich, zurückhaltend. Und ein Mädchen, etwa 17, schätze ich. Schlank, dunkle Haare, ernster Blick. Ist öfter spät dran zur Schule.«
Brian und Jeremy tauschten einen Blick. Eine Mutter, eine Tochter, eine offene Tür, ein totes Mädchen und ein fehlendes.
»Danke, Frau Heinrichs. Sie haben uns sehr geholfen.«
5.54 Uhr, Wohnung der Familie Bauer. Die Tür war tatsächlich nur angelehnt. Kein Einbruch, kein Kampf. Einfach offen. Als wäre jemand gegangen oder mitgenommen worden. Mit zwei Leuten von der Spurensicherung betraten Brian und Jeremy die Wohnung. Innen war es still. Zu still.
»Sieht ordentlich aus«,
murmelte Jeremy.
»Fast zu ordentlich.«
»Erzwungene Ordnung«,
erwiderte Brian.
»Oder jemand wollte Spuren vermeiden.«
Sie tasteten sich vorsichtig durch die Zimmer, Flur, Küche, Wohnzimmer, dann das Schlafzimmer. Die Spurensicherung markierte erste verdächtige Flecken. Ein umgeworfener Stuhl, zerrissene Verpackung auf dem Boden, ein offenes Fenster mit verdächtigen Schmierspuren am Rahmen.
»Hier war jemand. Und er war nicht allein«,
sagte Brian leise.
»Aber wer sind Sie?«
fragte Jeremy. Noch gab es keine Fotos, keine Namen. Noch waren es nur eine Leiche unten und eine unsichtbare Abwesenheit hier oben. Doch es war nur eine Frage der Zeit. 5.59 Uhr. Wohnung, Bauer, Wohnzimmer. Die Spurensicherung arbeitete konzentriert. Das Licht der Taschenlampen zuckte durch den Raum, während Kameraauslöser klickten und jede kleinste Spur dokumentiert wurde. Brian ging gerade mit einem Beamten die Küche durch, als plötzlich einer der Kollegen hastig in die Wohnung stürmte. Schwer atmend, aufgeregt.
»Herr Stiel, Herr Richter.«
Beide drehten sich sofort um. Der junge Beamte war blass, das Funkgerät noch in der Hand. Seine Stirn glänzte vor Nervosität.
»Wir haben die Identität des Mädchens unten I am Hausflur.«
»Und?«
fragte Brian sofort.
»Wir konnten ihr Handy entsperren. Mit Gesichtserkennung. Sie hatte viele Fotos gespeichert, auch von ihrer Freundin. Namen, Nachrichten, Selfies.«
Er schluckte. Dann:
»Name der Toten, Luisa Mahler, 17 Jahre alt. Ihre beste Freundin heißt Lena Bauer.«
Jeremy drehte sich langsam im Raum, ließ den Blick schweifen. Der Name traf wie ein Stromstoß.
»Bauer«,
murmelte er. Er starrte auf das Klingelschild, dann auf das Wohnzimmer.
»Das ist Ihre Wohnung«,
sagte er leise. Brian sah ihn an.
»Und Lena?«
»Vermisst. Vielleicht entführt. Vielleicht schlimmer.«
Dann fiel Jeremys Blick auf das Bücherregal. Ein einzelnes Buch lag quer, halb aufgeschlagen, ein Taschenbuch mit abgegriffenen Ecken. Daneben ein gefalteter Zettel. Jeremy trat näher, zog sich Handschuhe über, nahm den Zettel vorsichtig auf. Er öffnete ihn langsam. Es war dieselbe Handschrift, derselbe Ton.
»Du wolltest nie, dass jemand davon erfährt. Aber das Verborgene fault am schnellsten. Auch du, Carla, musstest beichten.«
Jeremy reichte den Zettel schweigend an Brian.
»Carla Bauer«,
sagte Brian.
»Die Mutter. Das hier ist ihre Wohnung. Und sie hat auch eine Nachricht bekommen.«
Brian sah zu Jeremy.
»Das ist kein Serienmörder, der zufällig zuschlägt. Das ist jemand, der uns kennt. Sie alle kennt. Der ihre Geschichten kennt.«
Jeremy nickte stumm, während draußen die Sonne hinter einer bleigrauen Wolkendecke aufzugehen versuchte.